Herzlich willkommen bei Zufrieden. Erst kürzlich habe ich am Greenpeace Plastikzählen teilgenommen und von meinem Ergebnis war ich geschockt und desillusioniert. Offenbar mache ich mir doch schneller vor, ich würde toll und ökologisch leben, obwohl das gar nicht der Fall ist. In ein paar Reportagen habe ich aber Menschen gesehen, denen das offenbar wirklich gelingt und ich berichte in dieser Folge über meine Gedanken dazu sowie noch ein paar anderen Themen rund ums ressourcenbewusste Leben. Viel Spaß bei der Folge. Schön, dass du wieder dabei bist bei Zufrieden. Ich wollte heute mal ein Update geben zum Thema ressourcenbewusstes Leben. Und Auslöser, dass ich dazu mal wieder eine Folge machen wollte, war, dass ich, glaube ich, so vor, weiß ich nicht, 4-5 Wochen an einer Greenpeace-Aktion teilgenommen habe, wo man zu Hause seinen Plastikmüll zählt. Das war hier in Österreich so eine Aktion. Und da konnte man eben eine Woche so immer so eintragen, wenn man gerade einen Plastikmüllteil weggeschmissen hat. Und das habe ich fleißig gemacht. Ich habe natürlich auch währenddessen versucht, Plastikmüll möglichst zu reduzieren, gerade um noch viel mehr, weil ich dachte, ich muss ja alles da eintragen. Eine Zeit lang war auch in dieser Woche irgendwie mein Mann auf Dienstreise, sodass wir nicht ganz immer 4 Personen im Haushalt waren, aber trotzdem. Wir haben es einfach gemacht in dieser Woche und dann hat man seine Ergebnisse, so die Zahlen eintragen können online nach den 7 Tagen und hat dann so eine Auswertung per E-Mail bekommen. Und diese Auswertung, die hat mich ehrlich gesagt ein bisschen schockiert und deswegen dachte ich auch, nehme ich mal wieder die Folge auf. Also, was hat mich daran schockiert? Erstmal, wir versuchen ja, wie gesagt, möglichst Plastiksachen schon beim Einkaufen zu vermeiden, aber sind da nicht ganz strikt. Also vor allem, mein Mann, glaube ich, interessiert das noch viel weniger als mich. Das heißt, wenn er einkaufen geht, ja, wird da nicht so krass drauf geachtet. Wenn ich einkaufen gehe, achte ich schon drauf. Aber ich gehe jetzt nicht extra in mehrere unterschiedliche Läden, um möglichst alles verpackungs- und plastikfrei zu kaufen, weil ich das einfach, ja, es passt einfach nicht in das Zeitmanagement. Genau, ich glaube, ich hatte mal im Podcast von Markus Lanz und Richard David Precht gehört, dass der David Precht irgendwie gesagt hatte, wenn man plastikfrei leben möchte, ist das schon ein Vollzeitjob. Das hat mich ein bisschen entspannt, das zu hören. Ja, kann man so, also ich denke, ist vielleicht auch streitbar, diese Aussage, aber es ist auf jeden Fall aufwendig, ne? Also es ist jetzt natürlich weniger aufwendig, wenn einem das Thema egal ist, das ist ganz klar. Gut, das heißt, wir haben darauf geachtet, so was kommt dann raus hier bei den Ergebnissen? Also da steht jetzt zum Beispiel, es gibt 3 Kategorien, Lebensmittel und Getränke. In der Kategorie waren 25% unseres Plastikmülls, dann die 2. Kategorie Reinigungs- und Hygieneartikel, 24% unseres Plastikmülls und dann noch eine Kategorie alles andere, da haben wir 51% unseres Plastikmülls gehabt. Insgesamt hatten wir 76 Plastikgegenstände, das wären knapp 4000 Stück Plastikmüll, wenn man das auf ein Jahr hochrechnen würde. Ich habe in dieser Zeit zum Beispiel aber auch von meiner damaligen Zahnspange so Gummiringe gehabt, die ich jeden Tag gewechselt habe und das waren so 4 Gummiringe, glaube ich, am Tag. Die habe ich alle als einzelne Teile gezählt. Wenn die nicht gewesen wären, wäre es auch, glaube ich, deutlich weniger und wäre vor allem in diese Kategorie alles andere, weil darunter haben wir dann die Gummiringe gezählt, viel geringer, weil das war einfach schon mal irgendwie so 30 Ringe, die ich da gezählt habe. Also insofern ist so ein bisschen ja die Verteilung fraglich, aber und auch die Stückzahl, weil ich habe Gott sei Dank ja nicht das ganze Jahr über diese Gummiringe, die Zahnspange ist jetzt Gott sei Dank draußen. So, aber gut, es kommt ja dann immer wieder irgendwas anderes. Deswegen habe ich gesagt, ich mache es jetzt ganz korrekt und zähle das auch ganz korrekt. Ich habe hier in Österreich ist nämlich die Situation auch, dass man diesen Plastikmüll nicht in den, also kann man natürlich auch in den Restmüll tun, aber es gibt eben so Container, wo man halt dann den Plastikmüll reinschmeißen kann. Und das gibt leider nicht wie in Deutschland so eine gelbe Tonne, die dann in dem Müllraum vom Haus auch mit dabei ist, sondern es ist relativ in Anführungszeichen aufwendig, Plastikmüll zu entsorgen, wenn man das extra sammeln muss. Gut, das ist auch, wenn man es extra wegschmeißt, aber man muss dann auch außer Haus diese Tüte mitnehmen und irgendwo reinschmeißen. Und das ist jetzt auch nicht vor, direkt vor dem Haus der Container, sondern es gibt sehr, sehr viele Container hier in Wien. Es ist meistens nicht so weit der Weg zum nächsten Container, aber es ist trotzdem ein Weg. Man muss das extra mit einplanen, wenn man irgendwie eine Route macht, muss dann diesen Müll mitnehmen und dann eben auch noch den Flaschenmüll oder dazu. Und das ist, finde ich, schon relativ aufwendig, in Anführungszeichen. Und deswegen hat mich jetzt dieses Ergebnis, was jetzt dabei rauskam, noch mehr schockiert. Denn was kam jetzt dabei raus? Also die Frage, was passiert nach dem Wegwerfen mit meinem Plastikmüll? Plastik, da gibt es jetzt vier Möglichkeiten. Das eine ist, es wird wieder zu Plastik, es wird recycelt. Das zweite ist, es landet in der Müllverbrennung. Das dritte ist, es wird von der Industrie verbrannt. Und das vierte ist, es landet auf einer Deponie. Das sind offenbar die vier Möglichkeiten dessen, was passiert mit diesem Plastikmüll. Und sage und schreibe, lediglich 9% von meinem Plastikmüll wird wieder zu Plastik. Also das haben die, das ist natürlich hier eine statistische Geschichte. Die haben das berechnet, indem man genaue Kategorien angekreuzt hat, wo also man muss zum Beispiel angeben, ich gucke hier gerade auf meinen Zettel, wie viele PET-Getränkeflaschen dann, also bei Lebensmitteln war PET-Getränkeflaschen als Kategorie, Folien, Behälter, also sowas wie Joghurtbehälter, kleine Säckchen, sowas wie Chips-Tütchen und dann noch Tuben, sowas wie Ketchup-Flaschen, Ölflaschen. Also unter den Kategorien Lebensmittel waren dann nochmal eben so Subkategorien und daran haben sie es dann wahrscheinlich, so nehme ich es an, ausgerechnet oder hochgerechnet, wie viel recycelt werden kann, weil offenbar manche Arten von Plastik einfach schlichtweg nicht recycelt werden können oder nicht werden, wie auch immer. Und dafür, dass man sich diese ganze Mühe macht und überhaupt diesen Müll und jede kleinste Folie in diese Plastiktüte reinschmeißt, die man dann extra wegbringt, fand ich das dann doch sehr ernüchternd, dass lediglich 9% meines ganzen Aufwands hier wieder ins Recycling gehen und 50% eh in der Müllverbrennung, also das, was mit dem Restmüll passiert. Und dann nochmal 41%, also 40% von der Industrie verbrannt, was auch immer das bedeutet, weiß ich jetzt nicht. Und 1% landet auf einer Deponie. Das finde ich krass. Das ist ein Teil irgendwie. Würde mich mal interessieren, welches Teil. Ja, also für mich war das irgendwie sehr ernüchternd, weil, wie gesagt, ich mache mir ja extra den Aufwand, das wegzubringen und überhaupt zu trennen und so weiter. Und mein Mann hat dann direkt gesagt, also das ist jetzt hier die beste Begründung, um zu sagen, wir lassen das jetzt sein, wir tun doch wieder alles in den Restmüll, außer Flaschen und Papier, das trennen wir sowieso. Also die Flaschen müssten wir dann immer noch wegbringen. Und Papier haben wir eh hier auch im Haus, die separate Tonne. Das ist irgendwie so ein bisschen so, ich glaube, das war jetzt nicht unbedingt das, was Greenpeace mit dieser Aktion erreichen wollte, sondern es kann eigentlich nur darum gehen, Plastik weiter zu vermeiden. Das ist natürlich, wie eingangs schon gesagt, eigentlich eine Art von, nicht Fulltime, aber es ist schon eine große Aufgabe im heutigen Leben, aus meiner Sicht und in meinem Alltag. So, also sicherlich für andere Menschen nicht. Und sicherlich kann ich mich auch noch verbessern, aber ich habe gerade irgendwie so viele verschiedene Sachen, dass ich mir so denke, was will ich mir jetzt noch alles aufbürden? Genau. Gut, hier steht nämlich auch bei den Greenpeace-Ergebnissen, man sollte unverpackte oder wiederverwendbare Verpackungen nutzen. Wenn das nicht möglich ist, sollte man Plastikmüll zu Hause richtig trennen. Ja gut, das ist ja das, was ich versucht habe zu machen. Am besten recycelt werden Styropor mit 68% und Plastikflaschen aus PET mit 45%. Also bei diesen beiden Sachen würde es sich wohl lohnen, die extra, also so ist unsere Interpretation jetzt, zu sammeln. Es wird ja auch zum Beispiel mit dem Pfand in Deutschland, mit den PET-Flaschen Pfand auch so gemacht. Aber auch das finde ich krass, dass nur 45% davon recycelt werden können. Andere Plastikverpackungen, so steht hier, werden aber zu weniger als 20% recycelt. Das heißt, 4 von 5 dieser Verpackungen werden verbrannt. Ja, also das, ich lasse euch das jetzt einfach mal so, diese Infos da stehen. Ich glaube, ich werde das Thema natürlich im Hinterkopf behalten. Werde auch weiter versuchen, Plastik zu reduzieren. Mache das jetzt aber nicht zu meinem Hauptfokus. Aber ja, gerne die Gedanken sozusagen auch in eure Richtung oder die Ermutigung, sich aus eurer Sicht mal Gedanken zu machen, was ihr jetzt von diesen Ergebnissen haltet. Schreibt mir gerne hier Kommentare, falls ihr das auf YouTube hört oder bei Instagram zum Post zur heutigen Folge oder auch per E-Mail. Die E-Mail-Adresse packe ich euch auch in die Folgenbeschreibung. So, das war mal Nummer 1, das Thema Plastik. Jetzt wollte ich noch zwei weitere Themenblöcke ansprechen. Und zwar den zweiten Themenblock, der bezieht sich darauf, dass ich irgendwie in den letzten Monaten immer mal wieder so ein paar kleine Reportagen gesehen habe, die über Klimaaussteiger gingen. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich mich während des Schauens und auch danach, ich habe viel über verschiedene Punkte aus diesen Reportagen nachgedacht und wollte eigentlich immer euch auch mal mitteilen, dass ich bei sowas dann immer ein schlechtes Gewissen habe, wenn ich erzähle, dass ich ressourcenbewusst lebe. Weil verglichen mit den Leben der Menschen, die dort gezeigt wurden, lebe ich überhaupt nicht ressourcenbewusst oder vielleicht bewusst, aber nicht ansatzweise ressourcenminimiert oder ressourcenarm. Vielleicht nehme ich euch mal ein bisschen mit in die verschiedenen Stories, die mir da begegnet sind. Also das eine, was ich interessant fand, ich verlinke euch übrigens die Reportagen, die ich hier erwähne, auch unten in der Folgenbeschreibung. Dann könnt ihr die, wenn ihr möchtet, auch auf YouTube anschauen. Also in der einen Reportage wird unter anderem von einer Insel berichtet, die heißt Gometra und die hat einen Mann gekauft, das ist irgendwo in Großbritannien und die hat einen Mann gekauft, der vorher in London gelebt hat und der lebt dort wirklich extrem bescheiden. Die hatten wohl sogar einen Stromgenerator, aber der ist jetzt seit Jahren schon nicht mehr am Laufen. Also die leben im Prinzip ohne fließendes Wasser, ohne Strom, ohne Heizsystem. Und auch seine Kinder sind dort die ersten Lebensjahre aufgewachsen. Und ich fand das super spannend, also sehr positiver, sympathischer Mensch. Und ich glaube, es leben auch einige Menschen mit ihm auf der Insel. Die lässt er da kostenfrei leben und wir die helfen halt dann quasi in dem Gemeinschaftsleben, kann man das gar nicht nennen, weil ich glaube, es sind so ein oder zwei weitere Paare oder so, die da leben. Die sind da einfach und teilen offenbar alle so ein bisschen so das gleiche Mindset. Und neben dem, dass er eben unter anderem erzählt, dass er das genau auch dort von der Insel aus beobachten kann, wie das Klima sich verändert, unter anderem, weil das mit den Vögeln sich verändert hat, wie viele Vögel da auf der Insel sind und verschiedenste andere Dinge, ist das wirklich sehr spannend, da mal einen Einblick zu bekommen. Und was ich auch sehr, sehr spannend fand, war seine Tochter, ich glaube, seine jüngste Tochter ist das, die ist aber 22 zum Zeitpunkt der Reportage, die lebt, die hat die ersten 5 Lebensjahre auf der Insel, auf Gometra gelebt und seitdem dann in London. Und die ist halt, also ich würde sagen, die ist zumindest dafür, dass sie eben in einer Großstadt lebt, ist sie halt wirklich krass ressourcenbewusst, beziehungsweise man könnte jetzt auch sagen öko, ob man das jetzt positiv oder negativ, wie auch immer bewertet. Fand ich extrem beeindruckend, weil eben sie versucht zumindest in diesem System Großstadt halt wirklich sehr, sehr ressourcenbewusst zu leben. Also sie kauft zum Beispiel gar kein Obst und Gemüse irgendwie ein, sondern nimmt nur das, was eh weggeschmissen würde. Das finde ich schon krass. Das ist zum Beispiel etwas, was ich glaube, was ich nicht unbedingt umsetzen könnte in unserem Leben. Einfach weil ich jetzt nicht wüsste, wie ich da dran komme. Und es mir zu aufwendig ist, vor irgendwelchen Supermärkten zu warten, bis die ihre Sachen wegschmeißen oder so. Aber gut, das ist jetzt, ja, vielleicht halt ihre Art der Dinge, aber sie duscht zum Beispiel ausschließlich kalt. Und sie erzählt zum Beispiel, dass es der Unterschied halt vom Leben auf Gometra und in der Stadt so ist, dass die ganzen Prozesse in der Großstadt so im Hintergrund laufen. Zum Beispiel der Prozess, wenn man was heizen möchte, seine Wohnung, seine Wohnräume beheizen möchte, dann muss man halt auf Gometra überlegen, wo kommt jetzt die Hitze her? Ah, ich brauche Holz, um halt über den Ofen zu heizen. Da muss ich mir erstmal Holz holen, muss das selber hacken, selber bearbeiten, selber anzünden, selber das Feuer anbehalten oder wie, ich weiß gar nicht, wie das heißt. Und habe dann auch vor Augen, dass die Ressource, mit der ich heize, Holz, sehr begrenzt ist dort auf dem Raum. Und in der Großstadt laufen all diese Prozesse im Hintergrund ab und man hat eigentlich gar keinen Bezug und auch keine richtige Wertschätzung mehr dafür, was für einen Ressourcenaufwand eigentlich hinter solchen Dingen, die man wirklich essentiell braucht, so wie Heizung oder auch bei uns dann eben Strom und fließendes Wasser, da so dahinter steckt und wie da die Begrenzungen sind. Also fand ich super spannend. Die haben übrigens auch eine Initiative, wo es darum geht, dass man eben die Ozeane möglichst plastikfrei hält und die Ozeane retten soll. Also gerne in die Reportage reingucken. In derselben Reportage wird auch über eine Familie, die in Wales lebt, berichtet. In Wales ist es offenbar so, so wird es da erzählt, dass es gewisse Förderungen gibt für Familien oder Menschen, die so Klimaaussteiger, sage ich mal in Anführungszeichen, sind. Also die so leben möchten, dass sie halt einen ökologischen Fußabdruck von, weiß ich jetzt gar nicht, ob null ist ja wahrscheinlich komplett unrealistisch, aber einen unterdurchschnittlichen ökologischen Fußabdruck oder vielleicht halt so maximal eins, ja, also so, dass es sich wieder ausgleichen würde. Und die haben auch gerade, also für diese Menschen bietet Wales irgendwie an, da gewisse Grundstücke zu bewohnen. Und das hat aber alles auch sehr strenge Auflagen. Also man darf da, glaube ich, jetzt nicht ein normales Haus drauf bauen und das ganze Leben ist dann auch mit Auflagen gekennzeichnet, so dass man halt alles Mögliche dokumentieren muss, was den eigenen ökologischen Fußabdruck angeht. Zum Beispiel mussten die zählen, wie viel Gramm Himbeeren sie halt geerntet haben und gegessen haben. Weil sie dürfen halt sozusagen nicht zu viel nehmen. Und das fand ich schon sehr krass. Die haben zwei kleine Kinder und die aber haben zum Beispiel Strom und haben auch einen Fernseher. Und ich glaube, sowas, sie sagen, irgendwie so eine Stunde am Tag gucken sie fern oder so. Also sie haben auf jeden Fall ihren Weg gefunden, um auch das, was sie dann so sozusagen nutzen, wie Strom mit anderen Sachen dann auch wieder auszugleichen. Und das fand ich auch sehr spannend. Die kamen halt ursprünglich auch aus der Großstadt, ich glaube sogar aus London. Und sind dann halt so richtige Aussteiger geworden und erzählen aber auch, dass sie halt da im Dorf, in dem nächstgelegenen Dorf, da so ein bisschen die Außenseiter sind, was natürlich auch irgendwie schade ist, auch schade für die Kinder. Aber fand ich auch spannend. Also wenn alles schief geht, ab nach Wales und Klimaaussteiger werden. Das war jetzt eine Reportage. Eine andere, das ist so eine Roomtour gewesen von einer Dame, die in einem Tiny House lebt, aber nicht dieses klassische Tiny House auf Rädern, sondern einfach ein kleines, winziges Haus, was halt fest auf dem Boden gebaut ist. Und zwar ein kleines Holzhaus. Und ich fand das sehr beeindruckend. Also das habe ich schon vor längerer Zeit gesehen, diese Roomtour. Und die ist mir echt nachdrücklich im Kopf geblieben, weil ich fand so krass beeindruckend, wie diese Frau die Sachen einfach macht. Also sie hat sich zum Beispiel, ich weiß gar nicht wann, aber mit 40 oder was, oder 35 hat sie irgendwie gesagt, da hatte sie, war ihr klar, dass ihre spätere Rente nicht reichen würde, um sich irgendwie einen Wohnraum zu leisten. Also hatte sie zu dem Zeitpunkt dann den Entschluss getroffen, dieses winzige Haus zu bauen, auch ohne Strom ohne Heizung und ich bin mir nicht sicher, was Wasser angeht, ob sie irgendwie Wasser, also sie hat irgendwie Wasser, aber ob sie nur das Regenwasser hat, das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Also auf jeden Fall ein sehr bodenständig ist schon fast das falsche Wort, aber ja, sehr reduziertes Leben, überhaupt kein Luxus, sondern eher so das Gegenteil davon. Und das hatte sie sich halt schon mit 35 irgendwie überlegt und hat dann alles darauf ausgerichtet, hat dann noch ihr Auto verkauft, um den Kredit, den sie für dieses kleine Häuschen und kleine Grundstück brauchte, sozusagen so anzuzahlen und wusste dann, dass sie das abzahlen kann über die ihr noch bleibenden Arbeitsjahre. Und ja, die ist halt auch wirklich, also das alleine, das finde ich schon ziemlich beeindruckend und dass sie sich dann auch so damit voll zufrieden ist. Also sie hat keine richtige Klospülung, sondern sie nimmt dann halt das Wasser. Also es funktioniert aber auch alles gut. Also sie hat alles durchdacht. Sie benutzt das Wasser irgendwie erstmal, um ihre Wäsche zu waschen, jeden Tag per Handwäsche ihre paar Sachen. Dann putzt sie damit den Boden und dann benutzt sie wahrscheinlich das, was dann noch an Grauwasser davon übrig ist, um die Toilette zu spülen oder so. Also es ist alles sehr durchdacht, wie sie ihre Ressourcen verbraucht. Sie hat wohl mittlerweile auch ein kleines Solarpanel, wo sie dann eine Lampe aufladen kann. Dann ist sie so ein bisschen unabhängiger von den ja, Lichtverhältnissen, weil sonst sagt sie, liebt sie halt mit den Jahreszeiten, mit dem Licht, mit der aufgehenden und untergehenden Sonne. Und ich fand das irgendwie einerseits voll beeindruckend, auf der anderen Seite, wenn ich mir vorstelle, ich würde in diesem Häuschen leben, ungeachtet der ganzen Sachen, ob ich gar nicht weiß, ob ich mit so wenig Komfort umgehen könnte. Ich denke, man gewöhnt sich dran, ob es mir vielleicht zu einsam wäre, aber sie hat dann auch da irgendwie eine Freundin, die sie regelmäßig besucht und so. Also eine tolle Frau ist das einfach und eine beeindruckende Frau, die, wenn man sie sicherlich auf der Straße sehen würde, vielleicht einem gar nicht weiter auffällt, weil sie jetzt nicht groß extravagant aussieht oder geschminkt ist oder tolle, mega fashionable Kleidung anzieht, sondern halt wirklich sehr, ja, sehr karg, ja, ich glaube, einen sehr minimalistischen Kleiderauswahl hat und praktisch orientiert ist und ungeschminkt und so weiter. Aber eigentlich einfach, wenn man mit dir spricht und also so stelle ich mir das vor, sehr sicherlich sehr inspirierend und ja, das ist eigentlich so dieses Mindset, eben auch was Komfort angeht, bereit zu sein, Rückschritte zu machen, das ist eigentlich das, was wir brauchen, wenn wir irgendwie diese Welt weiterhin bewohnbar halten wollen, glaube ich. Und da können wir uns alle von dieser Frau, glaube ich, noch eine ordentliche Scheibe abschneiden. Dann noch eine letzte Reportage. Da geht es unter anderem, glaube ich, um eine Familie, die auf dem Land in Deutschland lebt und die halt versuchen mit einer Großfamilie, ich weiß nicht, die haben irgendwie 3 oder 4 Kinder, auch möglichst ressourcenarm zu leben und heizen auch nur mit Ofen. Da laufen dann aber die Kinder im Winter zum Teil das eine Kind irgendwie mit einer Mütze drin rum. Die leben halt auf dem Dorf und deswegen sind sie halt nicht so gut an den öffentlichen Nahverkehr angebunden, müssen dann viel mit ihrem Lastenrad machen. Sie haben kein Auto, das führt aber halt für die zu großen Herausforderungen, sowas wie kommen sie jetzt zum nächsten Unverpacktladen. Da müssen sie dann erstmal mit dem Rad das Mietauto aus dem nächsten Ort, so ein Carsharing, abholen. Ja, also es wurde halt gezeigt, dass sie irgendwie viele Hürden haben, um ihr Leben halt so ressourcenbewusst zu machen und wie sie die alle quasi meistern. Und ich fand das extrem beeindruckend und inspirierend auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es so wirklich so, das ist schon so eine Art Hauptbeschäftigung von denen, glaube ich. Weil sonst kann man das mit 4 Kindern, glaube ich, schlecht, gerade eben unter den Voraussetzungen, die sie haben, dass sie halt nicht um die Ecke ihren Unverpacktladen haben und so, ist es schon, ja, sehr bewundernswert, dass sie das trotzdem machen. Und ich habe mir gedacht, oh weh, hier ist von mir fußläufig erreichbar, ist jeden Samstag ein Markt und ich gehe da nicht hin, meistens nicht. Da könnte ich halt unverpackt alles Mögliche besorgen. Was würden die jubeln, wenn die diese Möglichkeit hätten? Ja, weil mir hat das verschiedene Gründe, warum ich da nicht hingehe. Aber wie gesagt, das Größte ist, dass ich den Eindruck habe, gerade eben im Leben mit zwei kleinen Kindern, verschiedenste Sachen in dieses Leben reinpacken zu möchten. Und deswegen nicht den vollen Fokus auf unverpackt einkaufen legen kann. Ja, es werden aber auch wieder andere Zeiten kommen. Es kamen auch schon andere Zeiten, aber eben wenn man Erwerbsarbeit und Care-Arbeit und sich selbst ein bisschen wieder Zeit für sich haben will, dann ist es in dem Fall für mich halt nicht möglich. Und ich möchte auch sagen, dass es nicht alles auf die Verbraucher auch abgeschoben werden kann und soll. Die Beispiele, die ich jetzt hier hatte, da machen die Menschen wirklich was. Aber ich glaube, dass das die eine Seite ist. Und auf der anderen Seite muss aber auch das, was an Infrastruktur da ist, muss sich auch ändern. Und es muss möglich sein, zum Supermarkt zu gehen und dort möglichst verpackungsfrei einzukaufen. Also das ist, es kann nicht nur sein, dass wir jetzt hier Riesenwege auf uns nehmen müssen, um irgendwie vernünftig unseren Fußabdruck klein zu halten. Also ich glaube, es sind halt eben zwei Seiten. Aber diese Menschen, die in diesen Reportagen zu sehen sind, sind auf jeden Fall sehr inspirierend, sehr gute Vorbilder. Und vielleicht habt ihr auch Lust, in das ein oder andere reinzugucken. Und ja, für mich war halt Fazit, wie ressourcenbewusst lebe ich gerade eigentlich. Ich ziehe jetzt hier für mich vielleicht einfach die Bilanz, dass ich sage, ich habe aktuell vor allem Fokus des ressourcenbewussten Lebens auf Dinge Secondhand kaufen, gerade auch für die Kinder, möglichst auch Spielzeug und vor allem Plastikspielzeug ausschließlich Secondhand zu kaufen, auch alles andere versuchen, erstmal Secondhand zu besorgen und mich minimalistisch auszurichten, was unsere Wohnung angeht und Dinge, die wir nicht brauchen, in den Kreislauf zu geben und ein gewisses Bewusstsein dafür zu etablieren, Verpackungen möglichst zu vermeiden. Genau, das ist so momentan mein persönlicher Fokus beim Thema ressourcenbewusst und auch diesen Podcast machen, indem ich euch auch vielleicht zu der ein oder anderen Maßnahme ermutigen möchte, aber natürlich den Vergleich mit diesen extrem weit ökologischen Menschen, die ich jetzt hier genannt habe, auch nicht jetzt sozusagen verzagen und sagen, nee, das schaffe ich nicht, das ist jetzt hier die perfekte Messlatte und dann lasse ich es lieber ganz sein. Nein, ich trenne auch weiterhin unseren Müll, ich gehe auch weiterhin zur Plastiktonne. Ich habe es jetzt nicht ganz sein lassen. Ich habe jetzt nicht die Flinte ins Korn geworfen. Es ist halt, wie es ist. Ich mache mein Bestes. Ich habe ein Bewusstsein dafür und ich versuche, mir Gedanken zu machen, wie wir uns stetig verbessern können, auch in der Zukunft und nicht alles so wie es in der Gesellschaft halt alles für selbstverständlich und normal gehalten wird, nicht alles einfach selbstverständlich zu sehen, sondern durchaus das eine oder andere kritisch zu hinterfragen. Und deswegen spreche ich auch hier im Podcast drüber. Es gibt ja noch ein paar andere Sachen zu dem Thema, die ich vielleicht gerne mal vertiefen möchte, aber dazu dann in einer anderen Folge. Das letzte Thema, was ich hier noch anreißen möchte, geht so ein bisschen in die Richtung, nämlich ich wollte das mal kurz ansprechen. Ich bin überhaupt keine Expertin. Was ich jetzt sage, entbehrt jeglicher wissenschaftlicher Grundlage, sondern ist einfach nur meine persönliche emotionale Lage. Sagen wir es wirklich mal so. Es geht um was emotional. Es geht eigentlich um ein rationales Thema, aber ich möchte mal meine emotionale Einstellung und Stimmung zu diesem rationalen Thema darlegen. Und zwar zum Thema Kapitalmarkt. Also ich muss sagen, der Kapitalmarkt war mir irgendwie schon immer so ein bisschen suspekt. Mit Geld, Geld verdienen und so, weil Geld ist ja auch so von Menschen, was komplett ausgedachtes, geschaffenes. Und ich weiß, es war mir schon immer suspekt, aber ich war jetzt nie ein radikaler Gegner oder sowas. Überhaupt nicht. Ich bin da eigentlich ich habe mir da versucht, nicht zu viele Gedanken darüber zu machen und ich habe auch immer versucht, dies alles zu verstehen. Und wo kommen dann die Leitzinsen her und wie wirkt sich das aus und volkswirtschaftlich blablabla, aber ich bin, glaube ich, einfach kläglich an dem ganzen Thema gescheitert. Jetzt ist es aber so, dass natürlich wir uns langsam auch Gedanken über unsere Altersvorsorge machen müssen. Und das aktuelle Credo, so haben wir jetzt in einem Kurs, den wir zu dem Thema gemacht haben, mein Mann und ich, von Leuten, die sich sehr viel Gedanken darüber gemacht haben. Und aber auch, es gibt auch woanders Empfehlungen, dass man natürlich neben dem staatlichen Rentensystem, das wissen wir alle, das wird vorne und hinten nicht reichen, wenn es überhaupt noch besteht, wenn wir irgendwann nicht mehr arbeiten, dass man da eben Altersvorsorge über den Kapitalmarkt betreiben kann. Und ich will gar nicht jetzt darauf eingehen, dass Aktien oder Fonds irgendwie natürlich ein riskantes Business sind. Das ist das eine. Aber was ich irgendwie sagen möchte, ist das ganze Thema Kapitalmarkt. Also, dass mein Geld, was ich da reinlege, in, weiß ich nicht, wie viele Jahre sind es denn jetzt? Mehrere Jahrzehnte noch auf jeden Fall. Dass das entweder mehr wird oder zumindest der Wert beibehalten bleibt. Dadurch schließe ich ja eine Art Wette ab, dass ich glaube, dass sich der Kapitalmarkt an sich so weiterentwickelt, wie das eben diese Experten einschätzen, wie das auch in der Vergangenheit war. Natürlich immer mit Krisen. Ich will hier keine inhaltlichen Dinge zum Thema Kapitalmarkt oder Aktien sagen. Aber was ich mir denke, ist, dass dieses ganze System schon darauf ausgelegt ist, so zu funktionieren auf Basis der Gesellschaft, wie sie heute ist, auf Basis des Wirtschaftssystems, wie es heute ist, vor allem das. Und ich aber auf der anderen Seite Zweifel habe, dass das Wirtschaftssystem, so wie es heute ist, in der Zukunft überhaupt noch Bestand hat. Und aber auch überhaupt, ob es so Bestand haben soll. Denn das zweifle ich ja hier an. In diesem Podcast sage ich ja immer wieder, wir werden mit dem mehr von allem nicht weiterkommen. Das funktioniert nicht. Das ist nicht gut für diesen Planeten, damit auch nicht gut für unsere Menschheit und damit auch nicht gut für unser mentales, für unsere mentale Gesundheit. So, und auf der anderen Seite gehe ich jetzt aber hin und setze für meine Altersvorsorge quasi, indem ich in den Kapitalmarkt investiere, schon so ein bisschen auf das Ding, wohinter ich aber auf der anderen Seite selber nicht stehe. Und auf der anderen Seite sogar vielleicht glaube, dass in Anführungszeichen, wenn es gut geht, sich auch fundamental etwas ändern muss. Also es wird weiterhin Wirtschaft geben. Und es ist von mir komplett undurchdacht. Ich bin auch keine Journalistin, ich habe darüber noch kein Buch geschrieben. Aber ich kann mir, natürlich wird die Wirtschaft so bleiben und selbst wenn wir jetzt hier im deutschsprachigen Raum vielleicht auch in Zukunft an wirtschaftlicher Bedeutung verlieren, so werden andere Player global gesehen deutlich an Bedeutung gewinnen. Aber ich glaube halt schon, dass mehr nicht funktioniert. Entweder es wird halt mehr geben und ich werde eine gute Altersvorsorge haben. Oder es wird irgendwann mehr einen Riesenclash geben, weil mehr bedeutet Kriege, bedeutet Klimakatastrophen, bedeutet Klima- und Wirtschaftsflucht-Szenarien, die wir uns jetzt noch gar nicht ausmalen können. Dann wird das Ganze clashen, dann ist die Altersvorsorge eher auch im A-Punkt, ne? Ist ja auch klar, unter den Bedingungen. Insofern, ja, was kann ich? Ich kann eigentlich nur entweder komplett verlieren oder gewinnen und auf der anderen Seite verlieren. Ich wollte es irgendwie mal sagen. Es ist so ein Thema, warum möchte ich Geld mit Dingen machen, hinter denen ich gar nicht stehe? Das geht eigentlich nicht. Also das ist ja mit meinen Werten komplett nicht vereinbar. Ich könnte natürlich jetzt auch in Immobilien investieren für die Altersvorsorge. Was heißt, ich könnte natürlich auch, nein, kann ich nicht. Also man braucht dafür ein hohes Eigenkapital. Das sind noch ganz andere Spielregeln. Aber es ist relativ beschränkt, wie man so für sein Alter vorsorgen kann, wenn man halt sich nicht auf das staatliche Rentensystem verlassen möchte, was, glaube ich, wirklich gar keinen Sinn macht. Und ja, das wollte ich einfach mal kurz erwähnen, weil ich finde, das passt so in dieses Thema ressourcenbewusst mit rein, weil eben das Wirtschaftssystem und das Thema ressourcenbewusst für mich irgendwie zusammenhängen. Und ich bin hier noch, wie ihr merkt, ich bin hier für mich zu keiner Lösung gekommen. Ich bin hier in einem Zwiespalt und ich bin auch, wie gesagt, kein Orakel und auch keine Expertin auf dem Bereich. Muss aber gucken, eben gerade als Mutter, dass ich irgendwie eine Altersvorsorge betreibe und aber auch mich nicht hauptmäßig da rein knien kann in dieses ganze Thema und jetzt irgendwie auch gucke, dass ich jetzt einfach mal mein Arbeitsleben wieder voll aufrollen kann, was ja auch eben mit zwei kleinen Kindern nicht so möglich ist, wie wenn man keine Kinder hat, dann ist man einfach nicht so verfügbar zum Arbeiten. Zumindest ich kann es nicht. Ich kann es mir für mich nicht vorstellen. So viel mal zu mir. Wenn ihr Lust habt, noch weiter zu hören, jetzt zum Thema Ressourcenbewusst, empfehle ich euch Folge 14 und 15. Da erzähle ich ein bisschen was anderes zum Thema Ressourcenbewusst leben. Und wenn euch die Folge gefallen hat, teilt gerne mit Freunden, Familien, gebt gerne 5 Sterne oder eine positive Bewertung oder eine konstruktive Kritik, wenn ihr eine habt, auch gerne. Und folgt mir gerne bei Instagram. Da heiße ich tessgreenberg_minimalismus, wenn ihr mehr tagesaktuelle Infos haben wollt. Und ich wünsche euch alles Liebe, freue mich dann, euch in der nächsten Folge zu hören. Da wird es dann ums Thema Minimalismus und Weihnachten bzw. Weihnachtszeit gehen. Also wenn ihr Lust habt, dazu mehr zu hören, abonniert den Podcast, dann verpasst ihr das Erscheinen der neuen Folge nicht. Bis dahin, alles Liebe!